Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Da sind sie wieder, die freundlichen zwei. Wir freuen uns, dass ihr zuhört bei diesem Podcast, an den ihr übrigens auch schreiben könnt. Ich mache das diesmal ganz vorne direkt.
Warum?
Morgensonne@swr3.de. Nein, wenn ihr zum Beispiel was zu kritisieren habt. Also wir sind ja Typen, das haben wir ja oft schon gesagt. Wir hören gern Kritik, können aber letztlich nicht damit umgehen.
Nee.
Also reißt euch zusammen, wenn ihr was schreibt.
Also kritisiert nur.
Ja. Oder denk dreimal drüber
ja,
nach.
Genau, ja.
Nein, gut. Also wir haben zum Beispiel das Thema Butter hier gehabt neulich und da habe ich gestaunt als Mensch, der zwar häufiger einkaufen geht, aber jetzt nicht immer auf jeden Cent da irgendwie guckt, ob was teurer oder weniger teuer geworden ist. Das soll jetzt nicht dünkelhaft oder neureich oder wer weiß wie klingen. Aber dann habe ich plötzlich gesehen, so ein halbes Pfund Biobutter, 3,79 Euro.
Ja.
Dazu haben wir eine Mail bekommen. Also ich fand das unverschämt teuer, muss ich sagen.
Von okay. Bernd. Mhm. Hallo ihr beiden. Er schreibt... Ich möchte anmerken, dass für ein Päckchen Butter 4 bis 5 Liter Milch benötigt werden. Das müsste dann doch eher 4 bis 5 Euro kosten, die Butter. Margarine ist billiger und dafür müsste auch kein Kälbchen sterben.
Ja, Margarine ist aber eine Art Abfall.
Ja.
Ich muss das jetzt leider mal so sagen, auch wenn uns die Industrie dann verklagen will. Die müsste übrigens schreiben an morgensonne@swr3.de.
Margarine
das ist einfach was. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was mal erfunden wurde, eben als Ersatzprodukt. Und dann wurde es später in der Werbung als gesund verkauft. Kauft, was aber
ist
nicht
es
der
überhaupt
Fall ist.
Nicht. Es
Nein,
ist
überhaupt
Dreck.
Nicht.
Dreck.
Fertig. Das war jetzt ein bisschen apodiktisch, finde ich, aber gut. Okay, nein. Und es stimmt natürlich, für so ein halbes Pfund Butter wird viel Milch gebraucht, keine
ja,
Frage.
Ja, aber der Rest wird ja, ich meine, es wird geschlagen und dann trennt sich das Fett vom Wasseranteil und dann bleibt Buttermilch übrig.
Ja, also man kann ja all das, was übrig bleibt, kann man ja auch noch irgendwie verwerten. Das stimmt schon. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde das dann weggegossen werden. Ich habe nur mal gelesen, dass über die Jahrzehnte auch durch Intensivmast und diese Haltung der Tiere, die ja nicht immer toll ist, es immer schwerer wird, diese Milch, die die Kühe geben, überhaupt zu buttern.
Ja, weil die immer dünner wird.
Wird immer dünner und dieses Buttern, das sogenannte, also dieses Stampfen und das Trennen von den wässrigen Teilen und eben dem Rahmteil wird immer schwieriger.
Ja. Mhm. Ich habe mich in Italien gefragt.
Ja.
Ich war nicht jetzt neulich in Italien.
Oh, ja,
Nein, warst du
nicht mal für einen Nachmittag in
Italien?
Nein,
war ich nicht.
Ach so,
ich habe mich da schon öfter gefragt, warum die italienische Butter oft weiß ist und nicht gelb.
Ja.
Und das liegt daran, dass die italienischen Kühe offenbar mehr Heu fressen. Weil wenn die Kühe frisches Gras fressen, dann ist, glaube ich, Karotin.
Ja, aber wird das nicht bei uns sogar den Kühen sogar noch reingegeben ins Futter? Beta-Karotin?
Gibt es?
Ich glaube, ja.
Gibt es, aber das müsste dann auf der Butter draufstehen.
Aha, okay.
Und da ist die Industrie ganz, ganz akribisch.
Ja, ja. Und das ist ja auch nicht so gut in unseren Zeiten. Ich meine, weiße alte Butter ist ja, da hast du sofort wieder, das will ja niemand. Nee, verstehst du? Das ist mehr Buntheit in die Butter. Mehr Vielfalt natürlich.
Ja.
Ne?
Diversity Butter.
Ja, genau. Jetzt neu bei uns im Kühlregal die Diversity Butter in allen möglichen Farben. Ja, da hatten wir das schon mal geklärt. Aber wenn wir schon beim Thema Preise sind, ich habe neulich, es gibt so einen Insta-Kanal von Leuten, die sich mit Finanzdingen beschäftigen.
Ja.
Und die haben einfach mal Preise verglichen von Dingen, also auch des täglichen Bedarfs oder auch Riesenanschaffungen 2014 und 2024, also 10 Jahre Abstand. So, ein Neubauhaus, sagen wir mal hier so das Häuschen im Grünen, Reihenendhäuschen, wie auch immer, hat gekostet 2014 im Durchschnitt, also ist die Ausreißer nach oben und nach unten, gibt es natürlich, hat im Durchschnitt gekostet 276.000 Euro, ne, so ein Haus.
Okay.
So, jetzt 2024, was schätzt du? 10 Jahre später? Ja.
400.000.
545.000.
Boah.
Ich meine, das ist schon bemerkenswert, finde ich. Das ist einfach mal...
10 Jahre?
Das Doppelte. Ja.
Wow.
Das ist schon bemerkenswert.
Und es ist ja so, nicht so, dass alle Menschen das Doppelte verdienen nach 10 Jahren.
So ist es in der Regel nicht.
Nein.
Genau. So, ein Bestandshaus, also ein Häuschen, das du kaufst, irgendwo, was es schon gibt, hat im Schnitt gekostet 208.000, weil kann ja auch in einem lausigen Zustand, wie auch immer, Durchschnitt 208.000, 2014. Heute?
Ja, dann 500.
361. Aber immer
das
noch.
Ist ja
also
trotzdem eine enorme Steigerung.
Oder ein Auto, Neuwagen, 27.000 im Durchschnitt, 2014. Heute?
Wie viel 27 im Durchschnitt?
Ja, genau.
35.
44.000 im Durchschnitt. Und ich meine, das ist schon...
Oh, wer soll denn das bezahlen?
Da, in der Tat. Hier so Kaltmiete, 6,72 Euro damals, jetzt 11,15. Also das ist schon
das
auch
ist schon
eine
enorm. In 10 Jahren. Und wenn man das 10 Jahre weiterdenkt, dann kostet so ein Haus...
Ja.
Nee, das geht nicht.
Nee, also so kann es und geht es hoffentlich auch nicht weiter. Während so Sachen, die ständig im Fokus sind und auch in der Berichterstattung, nehmen wir zum Beispiel hier den Strompreis, 29 Cent 2014, jetzt 37. Ich meine, ist prozentual natürlich immer noch, aber finde ich jetzt nicht so, da denkt man, das müsste sich doch vervierfacht haben oder sowas, weil man immer denkt, oh, der Strompreis, klar, der Strom ist auch teuer, aber das finde ich jetzt von der Steigerung her gar nicht so. Der war damals auch schon teuer.
Ja.
Das ist die Conclusio daraus irgendwie.
Hm? Ich meine, man soll eh keine Einfamilienhäuser mehr bauen.
Warum das denn?
Naja, in Städten zumindest.
Ach, ja, da ist überhaupt kein Platz. Wo willst du denn da? Du kannst ja auch nicht sagen, kann ich mal hier eben Ihr Parkhaus abreißen? Ich möchte hier ein Einfamilienhaus
bauen. Nein, aber es gibt doch immer mehr Städte verbieten Einfamilienhäuser. Und das ist auch richtig so, weil da wird für eine Familie eine Riesenfläche.
Da bin ich vollkommen anderer Meinung.
Nein.
Aber das ist ja hier öfter mal in
da
diesem
bin
Podcast
ich,
so. Das
da
ist so eine, das ist so eine Klassenkampfparole. Ich finde, in einem freiheitlich-liberalen Staat darf jemand, der ein Einfamilienhaus bauen möchte, ein Einfamilienhaus bauen.
Das soll er bauen, irgendwo auf dem Land. Weil in den Städten ist kein Platz mehr und es verschwinden in den Städten immer mehr Grünflächen.
Ich glaube, dass es eine Diskussion ist, die es gar nicht gibt, ehrlich gesagt.
Doch.
Nee, das ist ein Medienthema, weil natürlich pass mal auf, du hast eine Straße, sagen wir mal in Karlsruhe, die Kriegsstraße. Die kennt jetzt kaum jemand, aber das ist eine große Achse in der Stadt, mitten in der Stadt. Und da sind sowieso nur 3-, 4-, 5-geschossige Häuser zugelassen. Es gibt ja auch Bauordnung. Da kann jetzt keiner kommen und sagen, zwischen diese ganzen Dinger baue ich jetzt ein schnuckliges Einfamilienhäuschen. Daran sieht man, dass diese Diskussion Blödsinn ist. Du kannst in der Stadt nicht einfach ein Einfamilienhaus bauen.
Münster, Wiesbaden, Hamburg.
Ja, Populismus.
In großen Teilen davon wird der Bau eines Einfamilienhauses eingeschränkt und verboten, weil es zu wenig Grünflächen gibt.
Ja, aber ich sag mal, dieses Bild, was man da vor sich hat, keiner baut mittendrin, wo irgendwie kaum Platz ist, ein Einfamilienhaus, weil er dafür gar keine Genehmigung kriegt.
Nein,
ist Quark, weißt du?
Ja, aber auch in einem Vorort.
So.
Sagen Sie, nee, jetzt halt die Fresse.
ja, soll die mal machen. Irgendwie.
Nee, damit spiele ich auf etwas geschickt, auf etwas an.
Ja, genau. Du hast mich nur imaginär beschimpft, weil das eine Beschimpfung ist, die gerade durch die Medien ging.
Genau, ne? Valentin Altenburg, das ist der Hockey-Bundestrainer, hat die Nationalspielerin Anne Schröder, waren Vorrundenspiele, ich weiß nicht mehr gegen wen, und er hat wörtlich gesagt, Anne, halt jetzt die Fresse und komm her, das nervt mich, deine Körpersprache, das ist von dir schlecht, meine Güte, jetzt reiß dich zusammen.
So, das hat er natürlich offensichtlich in einem Moment größerer Erregung gesagt.
Und jetzt regen sich darüber Menschen auf, die offenbar noch nie
also grundsätzlich
Sport
ist natürlich
haben.
Dieses halt die Fresse ist natürlich nicht so freundlich.
Muss man,
das ist keine Frage.
Ja,
muss man vielleicht aber wahrscheinlich Tumult, wie auch immer. Ja. Die müssen sich sammeln. Die müssen irgendwie gucken, dass das mit dem Spiel und sie quatscht dann irgendwie dazwischen. Ich würde mich darüber niemals aufregen, selbst wenn ich der Angesprochene wäre.
Der hat sie auch nicht getan. Ah, sie hat gesagt, ist alles okay, ist alles in Ordnung. Sowas passiert halt im Sport. Man könnte es ja auch anders machen.
Ja.
Liebe Anne.
Ja. Du, wo wir hier gerade in einer Runde zusammen sind.
Ja.
Könntest du vielleicht dich in den Dienst der Sache stellen und jetzt mannschaftlich geschlossen? Also
vielleicht fassen wir uns erst an den Händen an. Ja. Ne?
Ich hole mal eben die Stühle für den Kreis. Holst du mal, Anna-Maria, holst du mal bitte die Stühle?
Ja.
So, und dann
versuchen wir doch alle gemeinsam. Quatsch.
Ja, so funktioniert das natürlich in der Regel nicht. Also aufregen würde ich mich darüber auch nicht. Er kann natürlich auch darüber nachdenken, ob es jetzt unbedingt halt die
Fresse sein
muss. Aber trotzdem.
Aber das mein Gott, sowas kommt vor. Das ist.
Da bist du wieder total tolerant. Aber wenn jemand ein Leben lang gespart hat, um ein kleines Einfamilienhäuschen zu bauen, da sagst du, das darf der nicht.
Das darf der nicht.
Das ist ein krasses Missverhältnis hier.
Ja, das macht nichts.
So.
Das zeichnet diesen Podcast auch aus.
So, jetzt sag ich dir mal, halt die Fresse. Wir reden nämlich jetzt mal über Sonnenschutz. Bist du eingecremt heute?
Ich bin heute nicht eingecremt, weil ich den ganzen Tag hier im Funk sitzen werde.
Ja, da braucht man ein dickes Fell, aber cremen nützt nichts. So viel ist mal sicher. Eincremen nützt da wenig. Aber in der Tat ist es so, dass wir ein sehr merkwürdiges Verhältnis, und mit wir meine ich wir alle, zum Eincremen haben. Denn es ist schon so, die meisten Menschen wissen inzwischen, klar, UV-Strahlung, tu was für deine Haut, weil das Risiko ist hoch. Das wissen so gut wie alle in allen Altersgruppen. Und trotzdem ist es so, dass viele Menschen einen Sonnenbrand kriegen, obwohl das nicht nötig wäre. Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland hatte in den vergangenen 12 Monaten einen Sonnenbrand.
Ich nicht.
Ich auch nicht übrigens.
Nö.
Also dann gehöre ich zu der anderen Hälfte, habe ich irgendwie Glück gehabt. Aber knapp die Hälfte ist relativ viel, obwohl man ja weiß darum. Und am wenigsten achtsam ist welche Altersgruppe?
Die Alten.
Nee, die Jungen. Denen ist sowieso alles wurscht. Überleg mal, wie du als junger Kerl warst. Du hast doch gedacht, du bist unsterblich.
Nein.
Du bist zu Fuß quer über die A5 gegangen, uneingecremt und hast gesagt, was soll mir schon passieren?
Jetzt pass mal auf. Ich habe mich immer eingecremt, bevor ich in die Sonne bin.
ja, sicher.
Also immer. Gerade in Australien, zum ersten Mal da.
Nein, natürlich nicht. Die 18- bis 34-Jährigen denken am wenigsten daran. Die denken irgendwie, sie sind unverwundbar. Ne?
Weil der Hautkrebs kommt ja auch
trifft nur Ältere. Ältere Menschen im Gegenteil, die achten sehr drauf. Die haben aber zum Teil auch schon auf der Haut Spuren von Sonneneinstrahlung und zwar zu starker in ihrem Leben. Und deshalb sind sie wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger. So.
Okay.
Und jetzt kommt's. Im Urlaub, ne, da ist es so, dass sich 80% der Leute cremen sich ein im Urlaub.
Ja, weil im Urlaub ist die Sonne gefährlicher. Ist
genau,
klar, logisch.
Das hat auch diese Umfrage ergeben. Das ist nämlich so, also bei Ausflügen hier im Land, da sind es statt 80%, die sich im Urlaub eincremen, sind es nur noch 53%. Und jetzt kommt es bei irgendwelchen Veranstaltungen im Freien, du gehst hier Open Air, Flohmarkt, im Freien, wie auch immer, da sind es dann nur noch 40% rund.
Also etwas, Wahnsinn.
Ja. Und das heißt also, man glaubt, im Urlaub sei die Sonne gefährlich, aber am Wochenende auf dem Flohmarkt, hinten an der Ecke, ist die Sonne ungefähr.
Da ist okay. so tickt der Mensch.
Ja, völlig irrational. Also du müsstest dich da natürlich genauso eincremen, wie wenn du irgendwo im Urlaub unterwegs bist.
Ja. Also cremt euch ein und noch ein Tipp von uns.
Ja, haltet die Fresse.
Nehmt viel von dieser Creme, weil viel hilft viel.
Ja, ist so.
Ist so.
Ja, ist so.
Ist wahr.
Ja. Aber ich hasse es. Wie viele Männer, ich creme mich unheimlich ungern an.
Echt?
Ja,
ich liebe es.
Ja, ich weiß, du bist so. Du bist so
ein
Eincremer.
Ja, super.
Ja.
Zwischen den Zähnen.
Ehrlich.
Das ist doch geil.
Ich finde das ganz furchtbar. Ich weiß auch so bei unseren Bühnenshows und sowas, danach, wenn die Schminke abgetragen wird, dann nimmst du danach immer noch eine leichte Tagescreme oder
Nein,
irgendwas.
Die Nachtcreme.
Achso, schon die reichhaltigere.
Ja, die reichhaltigere. Morgens nehme ich die Tagescreme.
Ja.
Ist doch schön.
Nee, ich bin da mehr so, ich creme mich nicht gern ein. Ich finde das ein ganz unangenehmes Gefühl. Ich komme gerade aus der Dusche. Ich bin frisch geduscht. Ich bin irgendwie. Und dann soll ich mir schon wieder so eine Fettschmiere auf die Haut knallen.
Nein, aber das zieht doch ein, das ist doch schön.
Nee, das
ist doch angenehm.
Nee, es ist widerlich.
Und dann schmierst du da so im Gesicht.
Es ist widerlich.
Oder es gibt ja auch, ich sag jetzt nichts. Ich habe einen Buchtipp im letzten Podcast gehabt und zwar Die Regeln des Spiels von Colson Whitehead. Geht um Harlem in den 70ern.
Ja.
Und ich habe vergessen zu sagen, dass das eine Trilogie ist.
Ja.
Also es wird eine. Der erste Teil war Harlem Shuffle, spielt in den 60ern in New York und der dritte wird in den 80ern in New York spielen. Und jetzt habe ich ein Zeit Online-Interview mit ihm gelesen und diesem Buch ist dem aktuellen ist ein Warnhinweis vorangestellt. Ich zitiere mal eben.
Ja.
Sprache und Sprachgebrauch wandeln sich im Lauf der Zeit. Was in einer bestimmten Epoche angemessen erscheint, kann in der nächsten schon unangemessen sein. Den Wünschen des Autors entsprechend wurde die Sprache Amerikas in den 70er Jahren historisch getreu wiedergegeben. Mhm. Das heißt, der hat dieses N-Wort.
Ja. Das ist logischerweise, wenn die sich damals als El-Nigger angesprochen haben, dann war das in dieser Zeit natürlich so. Und natürlich steht das auch so in diesem Buch, weil alles andere wäre ja auch eine Verfälschung.
Und jetzt kommt die Antwort von Whitehead.
Ja.
Dieser Hinweis taucht nur in der deutschen und der niederländischen Übersetzung auf. Deutsche und niederländische Leser hatten empört an die jeweiligen Verlage geschrieben, weil ich in Harlem Shuffle das N-Wort verwendete. Ich mag es nicht, wenn die Verlage wütende Briefe von Schwachköpfen bekommen. Als man mich fragte, ob dieser Hinweis für die Regeln des Spiels vorangestellt werden kann, sagte ich zu, mir persönlich ist es ziemlich egal, ob da einer steht. Das ist alles unheimlich dumm. Offensichtlich wurde in der Vergangenheit anders geredet. Wer im Fall von Die Regeln des Spiels zu dumm ist, sich auf einen literarischen Realismus einzulassen, sollte das Buch nicht lesen. Mhm. Punkt. Ja.
Gut, die Diskussion haben wir schon mal gehabt und das ist auch immer wieder schwierig. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ein Buch, das eben diesen Zeitgeist widerspiegelt und für in dieser Zeit auch geschrieben oder wie auch immer ist, dass das natürlich logischerweise,
weil ich
sonst auch gar kein Gefühl dafür habe, wie rassistisch oder wie gemein oder wie überhaupt in dieser Zeit miteinander umgegangen wurde. Und wie soll ich das denn checken, wenn es nicht dargestellt wird? Ich halte das auch für schwierig.
Ich finde interessant, dass es nur in Deutschland und in den Niederlanden diesen Hinweis gibt.
Da sind die Menschen offensichtlich ein bisschen dümmer als anderswo und kapieren nicht, dass in einer anderen Zeit anders gesprochen wurde. In anderen Ländern scheint es also weniger ein Problem zu sein. Gut, das haben wir also mit den Holländern gemein. Sonst würde ich sagen, nichts.
Nein.
Naja, gut. Also,
sie spielen auch nicht besser Fußball. Haben sie noch nie getan.
Nein, das ist ja auch so eine Geschichte mit den Deutschen und den Holländern. Da war ja schon vor Jahren, glaube ich, im Stern eine sehr schöne Geschichte. Ja. Der Stern war früher eine bekannte Zeitschrift. Das
und eine gute.
Sagen. Ja, das ist aber auch schon sehr lange her.
Ja, ist lange her.
Genau. Und da war diese schöne Analyse, wo jemand sagte, die Deutschen und die Holländer können sich deshalb nicht leiden, weil sie einander viel zu ähnlich sind. Und da ist was dran.
Erzkonservativ. Genau. Die Holländer sind noch konservativer als wir.
Fahr mal da durch.
Ergebnis. Ja.
Fahr mal da durch.
Da sind Einfamilienhäuser überall. Ja, und das finde ich schlecht. Dem Holländer sollte man das Einfamilienhaus auch verbieten.
Ja, genau. Der sollte in seinem Wohnwagen wohnen.
Richtig.
Das Einfamilienhaus sollte man ihm wegnehmen.
Und diese Wohnwagen aufeinander gestapelt.
Ja, keine Einfamilienwohnwagen. Da muss ich was tun in Holland. Ja, gut, hätten wir dieses halbernste Thema auch abgehandelt.
Olympische Spiele, das Foto schlechthin.
Ja, unfassbar. Vom Surfen.
Gabriel Medina, dieser Brasilianer. Ne?
Brasilianische Surfer, aufgenommen dieses Foto von einem französischen Fotografen, der seit ein paar Jahren auf Tahiti lebt. Und der gesagt hat, ich habe noch nie irgendeinen Preis gewonnen und ich dümpelte da mit den anderen Jungs auf dem Boot rum und wir hoffen natürlich immer alle auf das Foto. Und eigentlich hatte ich die Kamera schon runtergenommen und dann dachte ich, halt noch mal hoch. Und genau in dem Moment passiert dieses ikonische Foto. Ihr habt es sicherlich gesehen, der Gabriel Medina, der steht praktisch gerade in der Luft, ungefähr so 3 Meter über der Welle.
Er kann über Wasser gehen, so sieht es aus.
Also in der Luft kann er eigentlich gehen. Ja. Und hinter ihm steht genauso aufrecht wie er, nur nicht diese Slashline oder wie die heißt.
Das Brett. Verbunden.
Das Brett, das Surfbrett. Das ist ein Hammerfoto, echt.
Und das war sowieso, dieser Ritt, den der da hingelegt hat, Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja, also geil. Diese Welle ist ja, ich meine, ich finde es fast ein bisschen zwiespältig. Diese Welle generiert natürlich unfassbare Bilder, wie man sie noch nie gesehen hat bei Olympischen Spielen. Aber es ist auch wirklich gefährlich. Ne? Ich meine, so die beiden Deutschen, Frau und Mann, sind ja beide schon relativ früh ausgeschieden. Aber wir hatten sie in SWR3 ja auch mit so O-Tönen von ihnen, die hatten eine Heidenangst vor dem
Weil da ist ein Riff.
Genau,
und,
ein Korallenriff. Du schlägst also nicht mal irgendwie auf weichen Sand oder sowas, sondern wenn es dich blöd erwischt, das ist sehr flach da und die Welle ist einfach monstermäßig, aber die Bilder sind faszinierend.
Lass uns noch kurz bei Olympia bleiben. Léon Marchand, gestern, heute ist Donnerstag und gestern hat er etwas Sensationelles gemacht, dieser französische Monster-Ausnahmeschwimmer.
Ein Ausnahmeschwimmer, ganz klar.
Mhm. Erst hat er Schmetterling gewonnen, Gold und dann ist er über 200 Meter Brust, 1,5 Stunden später nochmal ins Becken,
zack,
und hat gegen die Spezialisten wieder, und zwar von Anfang an, der ist rein und davongezogen.
Unfassbar, ja.
Unglaublich.
Sieht man ja interessanterweise immer eher bei Schwimmern, oder? Da gibt es dann oft so einen Ausnahmeschwimmer oder eine Schwimmerin oder so und die machen dann alles platt irgendwie. Das ist schon und haben nicht wie die Chinesinnen immer irgendwelche, das war ja auch eine merkwürdige Geschichte, die ja offensichtlich Herzmittel im Mittagessen hatten. So was kann natürlich mal passieren.
Burger. Meistens ist es Fleisch aus Australien oder Neuseeland gewesen. Und da habe ich jetzt in der ARD gesehen, dass es in Australien keinen einzigen Fall gibt.
Von Herzmitteln im Burger.
Ja.
Das ist wirklich
merkwürdig. Das ist jetzt merkwürdig. Die haben das alles nach China geschickt.
Beim Transport auf dem Meer muss jemand hingegangen sein in den Frachtraum von dem Schiff, wo das Burgerfleisch war und hat gesagt, guck mal, die Herzmittel liegen da hinten. Hier ist das nicht ein bisschen nah dran? Und dann ist es wahrscheinlich passiert. Das tut uns sehr leid für die chinesischen Sportler, weil die jetzt natürlich unter einen Verdacht geraten, für den sie gar nichts können.
Nein, da können die nichts dafür.
Du gehst einen Burger essen, das tun ja Spitzensportler sowieso jeden Tag. Die gehen ja immer Burger mit Pommes.
Das fand ich auch geil. Die haben, es sind so Erklärungen. Wir haben hart trainiert und danach sind wir einen Burger mit Pommes essen gegangen.
Ja, sicher.
Das machen chinesische Spitzensportler.
Genau, in China überall. Und dann muss musst du natürlich, also ich bin jetzt so, wenn du ranfährst hier bei McDoof, ne, und du hast dann, da kommt ja dieses, Ihre Bestellung bitte.
Ja.
Und dann sage ich immer schon, ich hätte gern hier so ein Filet au Fisch und dann hätte ich einen Cheeseburger, aber bitte ohne Herzmedikament, ja, und dann noch eine mittlere Pommes und so.
Ja.
Du musst es halt schon dazu sagen.
Klar.
Weil normalerweise ist im Burger
immer ein Herzmedikament.
Das ist
immer drin.
Hat mit Doping nichts zu tun, wie
Nein.
wir jetzt wissen.
Nein, nein, nein.
Ein dummer Zufall.
Es werden übrigens, und das finde ich faszinierend, und du hast eine Erklärung dafür, kaum Weltrekorde. Es gibt keine Weltrekorde beim Schwimmen in Frankreich.
Und es ist Paris. Sogar noch kurioser. Die schwimmen also du hast jetzt die Fernsehkamera.
Ja.
Und die hat das Becken, das Schwimmbecken, ist wie so eine Führungskamera. Und die schwimmen von links nach rechts, schwimmen alle im Durchschnitt, wir reden hier vom Durchschnitt, schneller als von rechts nach links.
Hä?
Ja. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass sie von rechts nach links langsamer sind. Ich habe keine Ahnung,
ja,
was weiß denn
ist
ich?
So. Sie sind langsamer von rechts nach links, aber das hat genau mit dem gleichen Thema zu tun. Warum gibt es kaum, oder ich glaube, es gab einen Weltrekord, aber sonst purzeln die bei Olympischen Spielen ohne Ende. Das liegt am Schwimmbecken. Das Becken ist nicht tief genug.
Hä?
Ja, und das ist total kurios. Das Becken dort in Paris ist nur 2,15 Meter tief. So, das liegt daran, dass das überhaupt keine Schwimmhalle ist. Das ist sowas wie...
Rugby, glaube ich, ne?
Ja, das ist so wie, ich sag mal, wie in Köln so eine Lanxess-Arena oder so. Da ist mal Eishockey drin, mal Basketball und so weiter. Da haben die halt so ein Becken reingemacht. Ne?
Und das ist nicht so tief wie normalerweise
Schwimmbecken? Genau, normalerweise sagt man also so für so richtige Spitzenwettkämpfe oder sowas, 3 Meter Tiefe ist schon irgendwie das Minimum.
Minimum, okay.
So, und jetzt kommt es natürlich, die Schwimmer selber, die machen ja Wellen. Also die erzeugen Unruhe im Wasser. Und unter anderem sind noch Kameras unten und so weiter. Das heißt, du hast ein Thema mit Verwirbelungen, Strömungen im Wasser. Und die selber sorgen für so viel unruhiges Wasser, dass sie dann auf dem Rückweg im Grunde in ihr Kabelwasser, sagt man beim Segeln. Die schwimmen durch ihr eigenes Kabelwasser. Und das führt dazu, das wirkt sich wirklich aus in diesem Bereich.
Verstehe ich. Habe ich aber jetzt eine Frage. Also sagen wir mal...
Und wenn das Becken, also nur um das fortzuführen, hat wahrscheinlich schon jeder verstanden, aber je flacher das Becken logischerweise, desto mehr Verwirbelung. Je tiefer es ist, desto mehr verliert sich das. Ne?
Wenn jetzt jemand 1500 Meter schwimmt und dann die erste Bahn ist er ja schneller, dann sind die Verwirbelungen auf der zweiten Bahn. Auf der dritten Bahn sind die Verwirbelungen ja von der zweiten geschwommenen Bahn noch da und dann müssten die ja immer langsamer werden.
Nee, so ist das nicht, weil es geht ja grundsätzlich um Verwirbelungen. Also in flachem Wasser sind es halt grundsätzlich mehr und dann natürlich auch über die ganze Strecke mehr als in tiefem Wasser.
Habe ich jetzt
kapiert. Macht schon Sinn.
Mach einen Haken dran.
Fand ich aber interessant. Das ist natürlich in diesem Hochleistungsbereich, wo wir über Zehntel und Hundertstel reden, das natürlich relevant. Für unser Eins, also ich schwimme ja eh wie eine Bleiente, aber da wäre es, glaube ich, völlig irre. Relevant.
Ich habe mir mal die.
Bis ich auf dem Rückweg bin in einem 50-Meter-Becken, ist es da wieder so ruhige See, bis ich da wieder ankomme.
Ich schwimme 1000 Meter in, jetzt altersbedingt, sag mal so Brust, 35 Minuten, 40 Minuten.
Ich könnte nicht mal sagen, ob das gut ist, weil ich schwimme ja nie.
Ja, 1500 Meter Frauen, glaube ich, 15 Minuten.
Ah, okay, dann ist es nicht so gut.
Kraul ist.
Das ist brutal. Ja gut, das wollte ich nur mal
und in Ordnung. Habe ich eigentlich Gabriel Medina, der heißt Gabriel, und Leon Marchand, die Vornamen richtig ausgesprochen. Ne?
Während du hingegen, ich habe dich neulich gefragt, wie heißt denn dieser Pogacar, der Radfahrer, wie heißt denn der mit Vornamen? Und da hast du mir einen falschen untergejubelt.
Echt?
Das haben natürlich unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen sofort bemerkt. Der heißt nicht Primož Pogacar, sondern Primož ist der andere, ist nämlich Roglič.
Ja, ne? Primož, klar, logisch.
Genau, und der heißt...
Tadej.
Ja, genau.
Ja, ist doch klar.
So, warum hast du mir das dann gesagt?
Warum? Weil das Becken hier nicht tief genug ist. Ich hatte Verwirbelungen im Kopf.
Offensichtlich. Ja. Und dann müssen wir uns für eine andere Sache, muss ich mich entschuldigen, obwohl da kann ich gar nicht hören. Ich hatte diesen Spielfilm mit Christoph Maria Herbst, Contra, empfohlen.
Ja?
Der auch wirklich eine schöne Komödie ist, gut gescriptet, toll gespielt. Und habe gesagt, ist in der ARD-Mediathek, ist inzwischen aber, das ist ja oft so ein rechtes Thema, nicht mehr drin. Also er war nur ganz kurz drin. Du kannst ihn zwar noch aufrufen, da steht dann aber irgendwie Video nicht abspielbar. Ja. Das heißt, man muss jetzt bei irgendwelchen Streaming-Gangstern, müsste man Geld dafür ausgeben.
Ja, nee.
Das könnt ihr machen oder nicht. Oder ihr wartet noch mal ein halbes Jahr und dann läuft
dann
er
kommt wieder. Ja.
Ja, ja, genau. Also macht lieber das.
Wir haben auch die Frage behandelt im letzten Podcast, hatten Neandertaler Windeln?
Ja, das hast du aufgeworfen.
Ja.
Und ich fand das eine interessante Frage.
Ja. Und wir haben dazu von Ulrich Schmidt eine Mail bekommen.
Ja.
Es gab früher keine Windeln und auch jetzt, das heißt vor circa 8 Jahren, gab es hier bei uns im Dorf ein Kind ohne Windel. Richtig gelesen, dieses Kind hatte nie eine Windel an. Die Eltern haben gesagt, dass man nur viel aufmerksamer sein muss. Das Kind gibt, bevor es unten losgeht, einen kleinen Laut von sich und dann heißt es schnell sein. Hat bei denen super geklappt, allerdings hat der Papa alle 3 bis 5 Minuten gefragt, ob das Kind aufs Klo muss.
Das kann ja auch
nervig sein. Das ist doch auch nicht die Lösung, oder?
Ja, und ich meine, es kommt ja jetzt aufs Alter an. Es gibt ja ein Alter, da nützt es nichts, ein Kind zu fragen, weil wenn es irgendwie 4 Monate alt ist...
Dann läuft die Sache.
Ich weiß nur, dass es dann viele Laute von sich gibt und die auseinanderzuhalten ist irgendwie, halte ich für schwierig.
Ja.
Ja, und so Naturvölker, darum ging es ja irgendwie. Wie hat der Neandertaler das gemacht? Vermutlich eben auch. Die haben schon mehr gehört darauf, was irgendwie ist. Und dann, wenn halt was schief ging, mein Gott, dann haben sie es halt irgendwie weggewischt.
Ja.
Wie wir schon vermutet haben, mit Blättern oder mit wer weiß was.
Ich habe noch eine wirklich schöne Geschichte in meiner Lieblingszeitung gelesen.
Aha, okay. Mhm.
Es gibt eine Ausstellung in Wien.
Ja.
Und da hat eine Wiener Bibliothekarin hat mehr als 8000 Dinge gesammelt in den vergangenen 20 Jahren, die in Büchern, die zurückgegeben wurden, waren. Also Lesezeichen oder was auch immer. Ne?
Lustig, ja.
Ja, total schön. Ja,
also du leihst ein Buch aus, klar, und dann tust du da ein Lesezeichen rein und wenn du es zurückgibst, vergisst du es in dem Buch.
Ja. Okay. Und die sagt, alle Lebensbereiche, mal sind es Einkaufszettel, dann alte Antrittskarten für die Oper, Verpackungen für Schwangerschaftstests, Kondome, Ansichtskarten, Pflaster, Minigolfzettel, getrocknetes Moos, eine Sonnenfinsternisschutzbrille und. Und das kann man sich alles angucken.
Finde ich eine lustige Idee.
Super gut. Ja.
Was nimmst du immer als Lesezeichen?
Ich habe früher genommen irgendwas, was rumlag. Auch mal einen Kugelschreiber oder auch mal einen
Kugelschreiber ist doch viel zu dick.
Es macht doch nichts.
Dann steht das Buch halb auf. Das ist doch kein Lesezeichen.
Doch. Ich weiß ja dann, wo ich war.
Kannst du nicht mal was machen, wie andere Menschen das auch machen? Das ist ja furchtbar.
Ja, aber ich habe doch jetzt einen E-Book-Reader.
Ach so.
Da setzt du dein Lesezeichen.
Ja. Nein, ich habe ja, ich mag nach wie vor gern das klassische Buch. Und ich nehme grundsätzlich so Kassenzettel. Also und zwar aus irgendwelchen, ich sag mal aus einer Strandbar und dann steht da ja drauf irgendwie 2 Kaffee Solo oder irgendwie sowas und so. Und dann ist das für mich, wenn ich das Buch später in die Hand nehme, ist es für mich immer eine schöne Erinnerung.
Also
das habe ich gelesen
in der
XY-Bar oder als wir in Rom waren oder wie auch immer. Also ich nehme immer so, entweder aus einem Restaurant oder aus irgendeiner Bar oder so, nehme ich immer so einen Kassenbon,
wo draufsteht. Finde ich super süß, einen Zettel, da war mehrmals der Satz wiederholt, ich sage keine Schimpfwörter zu meinem Bruder.
Auch schön.
Super schön. Also echt toll.
Der wurde offensichtlich häufiger mal gestört beim Lesen von seinem Bruder. Schön. Also eine lustige Idee.
Ja. So ist der Wiener.
Wobei ich jetzt sagen muss, also so ein Kondom als Lesezeichen zu finden, es kommt immer darauf an, ob es ein... Ich nehme ein anderes Thema. Und zwar reden wir noch, worüber könnten wir noch reden, ganz schnell?
Moment.
Wir hatten noch, wir werden auch manchmal aufgefordert von euch, über ernstere Dinge zu reden.
Ja.
Und Birgit, Podcast-Hörerin, hat gesagt, warum sagt ihr nicht mal was zu den geleakten RKI-Files? Für alle, die das nicht mitbekommen haben, da geht's, im Grunde sind das Protokolle von RKI-Sitzungen während der Corona-Pandemie.
Und da waren Stellen geschwärzt.
Und da waren Stellen geschwärzt und dann gibt's das Ganze jetzt auch mit nicht geschwärzten Stellen und da geht halt draus hervor, wie damals argumentiert oder auch wie Beschlüsse gefallen sind etc. Das Ganze ist natürlich, läuft auf das hinaus, was wir schon ganz am Anfang der Pandemie gesagt haben, es wird am Ende keine Wahrheit in dem Sinne geben.
Und
alle Seiten werden auf der Position beharren, die sie auch vorher schon hatten.
Und natürlich wurden Fehler gemacht. Das ist ganz klar. Niemand hat Erfahrung gehabt. Ja. Wie geht man mit sowas um?
Das soll jetzt aber auch eben keine Entschuldigung sein für auch ziemlichen Mist, der gebaut wurde.
Und zwar reichlich.
Das geht schon auch daraus hervor. Zum Beispiel dieses, was glaube ich Jens Spahn dann auch so übernommen hat und was sicherlich nicht klug war, diesen Satz, wir haben es hier mit einer Pandemie der Ungeimpften zu tun.
Das führte zu
einer Spaltung in der Gesellschaft und auch zu richtigem Hass. Ich habe das selber in einem DM-Markt, in einem Drogeriemarkt in Baden-Baden damals erlebt, wo einen anderen anschrie wörtlich mit du Arschloch, an dir liegt es, dass wir alle irgendwie krank werden, weil du dich nicht impfen lassen.
Das war nicht so.
Und de facto haben ja auch seriöse Wissenschaftler, die nicht mal immer einer Meinung waren, hier Drosten und Streeck und so, haben beide gesagt, es gibt keine Pandemie der Ungeimpften und so. Ne? Und da ist schon auch viel Mist verbreitet worden, keine Frage. Aber es gilt auch, was du sagst, man hat natürlich bestimmte Sachen einfach vielleicht nicht einschätzen können.
Ja,
und ich glaube, ein großes Problem der Pandemie Idee war auch dieses, da hatten wir es schon mal kurz davon, dieses, dass die Subalternen in unteren Ebenen dieses bisschen Macht, was sie plötzlich bekommen ja, haben, gnadenlos aus, dass der Ortsvorsteher in Pusemuckel plötzlich
auf
anfing.
Auf dieser Bank wird genau, nicht gesessen.
Diese Parkbank ist jetzt abgesperrt ja, und wer weiß. Alles so Dinge, die überhaupt nichts zur Eindämmung der Pandemie beigetragen
haben.
Das war
völliger Blödsinn.
Aber Aktionismus
auch,
waren.
Und, auch spazieren ja, gehen nur ja, mit Hund. Und meine Herren.
Ja.
Und wir haben das... Das war auch so ein Phänomen. Wir haben das mit uns machen lassen.
Ja, und das ja, fand ich das eigentlich Beängstigende. Ja. Ich habe ja gesagt, so, wenn ich jetzt mal Nachwuchsdiktator wäre, also gut, das ist jetzt schwierig schon in meinem Alter, ja, aber sagen wir mal, ich empfehle meinem Sohn, hör mal, welche Laufbahn willst du einschlagen? Dann sagt er, ja, vielleicht will ich Diktator werden.
Dann sage ich,
mach's über Gesundheit.
Ja.
Mach's über Gesundheit, da kannst du den Menschen am meisten Angst mitmachen.
Eine Pandemie oder? Ist eine super Sache.
Ja, 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 genau. Ja, ja. Also es ist schon so, dass verschiedene Sachen doch irgendwie schwierig zu bewerten sind. Trotzdem bleibe ich dabei, dass da nicht immer böser Wille dahinter steckt, sondern
nein,
auch wirklich mangelnde Erfahrung, auch im Umgang vielleicht mit irgendwelchen Maßnahmen, die da sinnvoll sind oder nicht. Und macht es natürlich nicht besser im Nachhinein.
Ich habe noch zwei kleine Sachen von Promis.
Ja.
Der Sohn von, der 15 Jahre alte Sohn von Tiger Woods, Golflegende, mhm, Charlie Woods,
ja,
hat jetzt bei den US-Juniorenmeisterschaften in Oakland Hills mitgemacht.
Sieh mal an.
Und sein Papa wurde mit 14, hat er das Halbfinale geschafft und mhm, dann die folgenden 3 Jahre ist er Meister geworden.
Mhm.
Und der Charlie, der hat das Talent offenbar nicht geerbt.
Ja.
Er ist 264. von 264 so, Teilnehmern geworden.
Hier gilt also nicht der Satz, der Golfball fällt nicht weit vom Stamm, nee, sondern der fällt sehr weit,
sehr
weg
weit vom
Stamm. Der landet im Bunker oder im Wassergraben
ja,
oder wie auch immer.
Und dann habe ich noch was ganz gut ja, zu unserer Verabschiedungsformel passt.
Ja.
Kate Hudson, Schauspielerin,
ja,
die hat gesagt, ich liebe Matthew McConaughey und ich kann den gut riechen, mhm, denn er benutzt kein Deodorant.
Ja, da gibt es ja einige Menschen,
ja,
die das aus verschiedensten Gründen ablehnen.
Und
meistens erkennt man sie in der Tat
ja,
am Geruch.
Ja, und McConaughey sagt, ich habe seit 20 Jahren kein Deodorant benutzt.
Ja.
Ein Mann sollte wie ein Mann riechen.
Ja, weiß ich nicht.
Nee.
Also der Meinung, also bin ich nicht unbedingt.
Nein,
siehst du,
ich
sind
auch
wir schon
nicht.
Wieder, da haben wir schon wieder so ein ja, Thema. Ich finde nicht, was erstaunlich ist allerdings, du hast ja auch schon so Touren gemacht, ich auch, ich bin schon mal wie irgendwie aus der Reihe, ein Mann muss tun, was ein Mann
ja,
tun muss,
ja,
bin
ja,
ich mal durch die schottischen Highlands gewandert mit einem Kumpel vor vielen, vielen Jahren.
Man stinkt gar nicht so.
Man stinkt gar nicht so.
Nee.
Am Anfang denkst du, boah, ich rieche nach Schweiß und
ja,
so, aber schon nach 2-3 Tagen ist es auch, das ist nicht nur
so,
subjektiv, sondern es ist wirklich weg.
Ja.
Das ist erstaunlich.
Das liegt aber auch daran,
ja,
dass du dich selbst ganz gut riechen kannst, dass man sich selbst gut riechen kann.
Logischerweise.
Und wenn da jetzt, wenn du 6 Tage in der Wildnis unterwegs bist
ja,
und da kommt jemand
ja, und sagt,
frisch dazu.
Und sagt, hey, bist du Matthew McConaughey?
Ja, denn du riechst so wie Matthew McConaughey.
Ich kenne dich.
Ja.
Da sind wir bei dem Nachnamen, den finde ich übrigens ein Leben lang schon schwierig. Ich glaube, es heißt McConaughey, spricht er sich. Weil du jetzt gerade McConaughey sagst.
Ja, McConaughey.
Aber was wissen denn wir?
H-E-Y hinten McConaughey.
Ist eigentlich you.
Ja.
Würde ich auch sagen,
ja, hey,
aber ich höre
hey,
immer in irgendwelchen Interviews, dass
hey, hey,
ja, ja,
nee, nee, H-E-Y ist
ja,
schon hey. Aber
ja,
man kann es doch geschickt machen, Matthew McConaughey.
Genau. Also in diesem Falle bleibt uns eigentlich nur noch eins euch
ja,
zu sagen, nämlich
wascht euch unterm Arm.
Macht es nicht wie Matthew.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.